Herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Jeske und mein Gesprächspartner heute ist Friedemann Alsdorf. Er hat viele Jahre die Ignis Akademie für christliche Psychologie geleitet und vorher war er tätig auch als Psychotherapeut in der stationären Suchtarbeit. Ja, Friedemann, mal so ganz persönlich gefragt, du als einer, der sich auskennt mit der Alkoholsucht, wie ist denn deine persönliche erste Begegnung mit dem Thema Alkohol gewesen? In deinem Leben, kannst du dich noch daran erinnern?
Ich kann mich gut daran erinnern, das war tatsächlich in der Herkunftsfamilie. Also meine Eltern haben gern abends gesessen und noch ein Glas Wein getrunken. Und ich habe natürlich gefragt, ob ich auch mal probieren darf oder dazukommen. Und tatsächlich dann, als ich 16 war, da haben sie sich auch daran gehalten, durften wir dann mittrinken. Und das war erstmal etwas fremd, so der erste Schluck. Aber dann hat es mir doch geschmeckt und gefallen. Also ich habe dann den Wein doch zu schätzen gelernt und gemocht und auch gut vertragen.
Du lebst ja auch heute in Franken, das ist ja eine Weinregion, also da kann man das gut nachvollziehen. Deine Lebensstation waren aber auch diverse andere, unter anderem hast du mit drogenabhängigen Menschen auf Fehmarn gearbeitet, bei Life Challenge, früher vielen unseren Hörern vielleicht bekannt unter Teen Challenge. Wie hat sich das bei dir so selber weiterentwickelt? Ich glaube, du bist heute jemand, der anders als noch vor ein paar Jahren sagt, Vorsicht, Vorsicht, auch bei geringen Mengen Alkohol.
Ja, das ist natürlich schon durch die Arbeit mit Suchtkranken. Also ich muss wirklich zugeben, als junger Mensch habe ich mehr getrunken, als gut war. Aber ich war nie sturzbesoffen. Das war ich tatsächlich nicht. Das habe ich nicht gemocht. Aber in der Arbeit mit Suchtkranken ist mir natürlich sehr drastisch vor Augen geführt worden, wohin das führen kann und wie wichtig Vorsicht ist. Und es ist tatsächlich so, wenn man Alkohol gut verträgt und es einem schmeckt, ist das ein erhöhtes Risiko. Also diejenigen, die dann Alkoholiker werden, die haben erstmal positive Einstiegserlebnisse, ja. Wer von vornherein Alkohol nicht verträgt und anfängt zu schwitzen oder rot zu werden, der ist nicht sehr gefährdet, ja. Also das habe ich dann schon mitbekommen und ich habe mich natürlich auseinandergesetzt mit den damaligen Empfehlungen, die gegeben worden sind zu einem risikoarmen Alkoholkonsum und habe mich daran auch gehalten. Das war über mehrere Jahrzehnte hinweg 24 Gramm Alkohol für einen Mann und 12 Gramm für eine Frau. Also es entspricht ungefähr ein Viertelliter Wein. Also Bier habe ich gar nicht so gern gemocht. Und Schnäpse noch weniger, außer mal gelegentlich so einen selbstgemachten Likör. Ja, aber da eben nur in ganz geringen Mengen.
Und heute sprichst du anders darüber, weil es ja auch Erkenntnisse gibt, dass selbst kleine Mengen, so wie ich informiert bin, auch durchaus gefährlich sein können.
Das ist jetzt tatsächlich eine Neuerung der letzten Jahre. Also ich habe auch diese Grenzwerte weitergegeben zum risikoarmen Konsum. Und im Prinzip hat Lancet 2019 erste Veröffentlichung gestartet, dass die wahrscheinlich noch zu hoch angesetzt sind. Dann ist weiter geforscht worden. Und 2023 hat die Weltgesundheitsorganisation dann veröffentlicht, es gibt überhaupt gar keinen risikoarmen Konsum. Bereits geringe Mengen von Alkohol sind gesundheitlich schädlich. Beispielsweise Krebserkrankungen, das heißt also Alkohol gilt mittlerweile als karzinogen erster Güte, ähnlich wie Asbest oder Tabak.
Ui.
Und viele dieser alkoholbedingten Krebserkrankungen, also die Hälfte der alkoholbedingten Krebserkrankungen betreffen bereits Menschen mit einem geringen Konsum, also die sich eigentlich gehalten haben an diese risikoarme Empfehlung, die über die Jahre hinweg gegeben worden sind. Die Hälfte aller Alkoholkrebserkrankten, das sind die Speiseröhrekrebs, Krebs des Verdauungstraktes, Leberkrebs und andere Dinge, erkranken bereits bei einem mäßigen Konsum. Das ist natürlich alarmierend.
Ich hatte mal im Vorfeld unseres Gesprächs ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, man geht davon aus, dass allein in Deutschland über 40.000 Menschen vorzeitig an den Folgen ihres Alkoholkonsums jedes Jahr sterben. Eine gigantische Zahl. Ich habe unser Gespräch betitelt, Friedemann, mit den Titel Deutschland säuft sich tot. Ist das ein bisschen zu hoch gehängt oder wie würdest du das sehen?
Nein, da ist wirklich was dran. Also Deutschland ist im internationalen Vergleich sehr, sehr weit oben im Alkoholkonsum pro Kopf. Es ist in den letzten Jahren etwas gesunken, leicht, aber wir sind immer noch bei 10,2 Liter Reinalkohol pro Kopf pro Jahr. Da sind auch bereits die ganzen Abstinenzler ja schon mit reingerechnet. Und damit sind wir in einem internationalen Vergleich tatsächlich in den obersten 10 Plätzen von 150 Nationen. Und insgesamt ist das auch in Westeuropa ein großes Problem, dass hier in Westeuropa viel Alkohol konsumiert wird und dass die Krebsraten eben auch entsprechend maximal sind. Das heißt, es gibt nirgendwo so viel Krebs wie hier in Europa. Und auch da sagen die Statistiker, sind klare Zusammenhänge zu finden.
Ja, auch da bemühe ich jetzt nochmal wieder die Statistik. Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland gelten als alkoholabhängig. Zwei Drittel etwa, etwas mehr als zwei Drittel davon sind Männer. Nur ein knappes Drittel Frauen. Woran liegt das?
Also ich muss die Zahl tatsächlich nochmal revidieren. Diese 1,5 Millionen sind die, die in Behandlung sind aufgrund von Alkoholabhängigkeit. Das heißt, die Ziffer derjenigen, die ein Alkoholproblem haben, aber nicht in Behandlung sind, ist natürlich noch dazu zu rechnen. Da muss man also mit eigentlich mindestens 2,5 Millionen Gesamtbetroffenen rechnen hier in Deutschland.
Okay, alles klar. Auch eine andere Zahl, die ich noch habe, bei 9 Millionen liegt ein problematischer Alkoholkonsum vor. Eine riesige Zahl. Also da sprechen wir über ganz, ganz viel. Und da stellt sich mir natürlich erstmal die Frage, du hast es vorhin schon angesprochen, der eine kriegt Kopfschmerzen beim ersten Glas Alkohol, der andere empfindet es das als ein tolles, im wahrsten Sinne des Wortes, berauschendes Erlebnis. Friedemann, woran liegt das?
Das ist teilweise auch genetisch bedingt. Das heißt also, es gibt im Grunde genommen Gene, Abbauprodukte von Alkohol nicht abbauen können. Die stauen sich dann im Körper an und führen dann zu diesen gesundheitlichen Problemen. Die meisten Asiaten vertragen gar keinen Alkohol oder kriegen dann eben ein sogenanntes Flushing-Syndrom, also werden dann rot und geht ihnen schlecht. Und das kannst du hier auch in Deutschland eben auch haben, solche Gene. Grundsätzlich ist es auch tatsächlich so, dass Alkoholismus als Risiko genetisch weitergegeben ist. Das heißt, wenn man also jetzt einen Elternteil oder zwei Elternteile haben mit einem Alkoholproblem, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man A, Alkohol als angenehm empfindet und als erleichternd und schön, und B, dass man dann auch gefährdet ist, in eine Sucht hineinzukommen. Das ist immer nur ein Baustein. Ja, es ist niemals 100%, dass jemand sagt, ja, kann er nichts machen, ich habe die Alkoholiker-Gene in mir, ich muss trinken. Das ist, der Automatismus gilt nicht, aber es ist ein Risikofaktor.
Ich habe auch gesehen, dass das Alkoholproblem am größten in der Altersgruppe von 55 bis 64-Jährigen ist in Deutschland. Das heißt, da baut sich nämlich mal an, über die Jahrzehnte hin ein Problem auf, oder?
Es ist natürlich beides. Es ist das Erbe der Vergangenheit. Man ist ich gehöre ja auch zu dieser Altersgruppe. Man ist in meiner Generation nicht so kritisch daran gegangen und hat einfach so lange getrunken, wie es einem geschmeckt hat. Und die Warnungen, die waren noch nicht so laut, wie sie heute sind. Das heißt, also junge Leute sind da typisch schon anders informiert und auch ein bisschen vorsichtiger nach meiner Beobachtung. Also natürlich nicht alle, aber sagen wir der Schnitt. Und es ist dann schon auch richtig, dass der zweite Faktor ist, dass viele Alkoholabhängigkeiten sich über Jahre und Jahrzehnte langsam erst aufbauen. Das heißt also, Personen trinken über lange Zeit unauffällig, dann wird's aber doch über die Zeit immer mehr. Bis man dann merkt, okay, jetzt gibt es Probleme da. Ne?
55 bis 64 Jahre, was ist das für eine Phase? Warum ist es da gerade so kritisch? Warum kann da die Sucht sozusagen voll zuschlagen? Hast du da einen Verdacht?
Ich glaube, dass tatsächlich die diese langsame Entwicklung zu immer mehr nicht merken, wie man allmählich doch Schwierigkeiten hat, darauf zu verzichten und ohne zu leben, dass das die Hauptrolle spielt. Normalerweise ist dieses Lebensalter zwischen 55 und 64 das zweithöchste in der Lebenszufriedenheit. Also noch zufriedener sind Menschen, die dann noch etwas älter sind, zwischen 65 und 75. Da ist das Maximum erreicht, aber eigentlich ist das ein schönes Lebensalter für viele Menschen.
Friedemann, mich würde dann nochmal so interessieren, gibt es so etwas wie eine typische Alkoholikerkarriere? Du hast ja mit verschiedenen Menschen in deiner beruflichen Laufbahn zu tun gehabt. Haben sich bestimmte Muster immer wieder gefunden?
Also typisch ist sicherlich der über Jahre hinweg sich intensivierende Alkohol, ja, Alkoholkonsum. Also, aber auch dort gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten. Es gibt auch Menschen, die in recht jungen Jahren schon markante Alkoholprobleme aufweisen und welche, die über viele Jahre erstmal mäßig trinken und allmählich immer mehr steigern. In der Regel braucht es ein paar Jahre, bis sich das wirklich voll ausgeprägt hat. Und entsprechend braucht es natürlich auch einen längeren Zeitraum mit Rückfällen und einem Prozess, um da wieder rauszukommen, ja. Ich werde öfter gefragt nach der typischen Suchtpersönlichkeit. Da gab es intensive Forschungen dazu. Und die ist nicht gefunden worden. Also man kann jetzt nicht sagen, Alkoholiker haben immer die und die Eigenschaften oder die und die Persönlichkeit. Was ich tatsächlich als Praktiker, und das ist mir auch von vielen anderen bestätigt worden, in der Arbeit mit unterschiedlichsten Suchtbetroffenen feststelle, jetzt zum Beispiel im Unterschied zum Drogensüchtigen, die eigentlich eher, sag ich mal, in nüchternen Zustand rebellisch sind und aufmüpfig und in intoxikierten Zustand dann ruhig und friedlich, ist es beim Alkoholiker so, dass er so im nüchternen Zustand oftmals eher überangepasst ist, eher versucht, es anderen recht zu machen. Und es gibt natürlich Druck auf das eigene Leben. Ja, sagen, okay, was wird von mir erwartet, was muss ich leisten und so weiter. Und dass dich dann irgendwann der Alkohol anbietet als Erleichterung für diesen Druck, ja. Und dann fallen auch Hemmschwellen weg und da kann ich auch mal die Sau rauslassen. Also dann alkoholisiert sitze ich dann eher auf der aggressiven und unbeherrschten Seite, ne? Also das gilt nicht für alle Personen, aber ist doch überdurchschnittlich häufig.
Ich erinnere mich noch an eines unserer letzten Interviews, das wir geführt haben, Friedemann. Da hast du sehr wertschätzend über Menschen, die in einer Sucht stecken, gesprochen. Du hast gesagt, du gehst auf sie zu als Therapeut, als jemand, wo du sagst, du hast in einer bestimmten Phase des Lebens deine Probleme auf eine bestimmte Art und Weise gelöst, die dir heute, Jahre später, schädlich ist. Wie gehst du mit Menschen in Alkoholsucht um?
Ja, ich würdige eigentlich grundsätzlich die Probleme, mit denen meine Klienten kommen, auch wenn sie aus einem anderen Bereich kommen, ist es in der Regel eine Überlebensstrategie, die man entwickelt hat, um mit hochstresshaften Situationen umzugehen oder traumatischen Erlebnissen oder anderen schweren Belastungen. Und die einem in dem Moment dann fürs Überleben geholfen hat und die dann aber einem später auf die Füße fällt. Ja, das, wo man dann merkt, okay, jetzt schränkt es meine Freiheit ein, ich bin gar nicht mehr in der Lage, bestimmte Dinge mehr zu machen oder ähnliches. Ich bin an diese Überlebensstrategie gebunden und sich davon dann wieder zu trennen, löst natürlich dann unter Umständen auch Todesängste aus. Was mache ich denn ohne diesen Tröster in allen Lebenslagen? Wie komme ich denn dann überhaupt zurecht? Hat bis dann noch ist dann noch ein zufriedenes Leben ohne das möglich? Ich nehme das sehr ernst, weil mir ja auch bewusst ist, dass diese Suchttendenzen, sag ich mal, im Alltag, dass die unglaublich verbreitet sind. Ich kann das in meinem eigenen Leben feststellen. Ich sehe das auch im Leben von etwa 90% meiner Mitmenschen, dass es Bereiche gibt, wo man sagt, okay, da habe ich mich nicht gut im Griff, da schlage ich über die Stränge, bin länger am Handy, als ich mir das vorgenommen habe, oder am Fernseher, oder schaffe es nicht, die Schokolade zu verteilen über den Tag, sondern muss den einen weg oder was auch immer. Ja, das sind ja jetzt keine klinischen Suchtstörungen, aber es sind doch gleiche Mechanismen oder ähnliche Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Und das darf man nicht verurteilen, das bringt ja gar nichts. Ja.
Was hast du für Menschen erlebt, wenn wir jetzt über Alkoholsucht sprechen, hat jeder sicherlich andere Bilder vor Augen. Am gängigsten ist vielleicht der wohnungslose Mensch, der irgendwo mit seiner Schnapsflasche unter einer Brücke sitzt, sag ich jetzt mal, und nicht ansprechbar ist. Ich vermute mal, Alkoholsucht hat sicherlich von den verschiedenen auch psychologischen Folgen sicherlich eine ganz große Spannweite, oder?
Ja. Also auch da gibt es hoch angepasste, unauffällige Personen, die 150% leisten und vielleicht gerade deswegen die Entspannung suchen im Alkohol, bis dahin zu Menschen, die unterschiedliches Maß an Scheitern erlebt haben. Es ist dann schon spannend zu sehen, okay, wo ist so der Punkt, dass ein Mensch sagt, jetzt reicht es mir, ich möchte was ändern. Also, und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Für den einen ist es, dass sein Job gekündigt wird, für den zweiten ist es, dass er seinen Führerschein verliert, und für den dritten reicht das noch nicht einmal, wenn er nachts seinen Urin nicht halten kann und regelmäßig sein Bett vollpinkelt, dann ist trotzdem noch nicht der Punkt, dass er jetzt sagt, okay, ich steig da aus, ja. Das ist sehr individuell. Die Botschaft, die ich dir gerne geben möchte, man muss es nicht bis zu diesem totalen Zusammenbruch kommen lassen. Also das hat man früher mal gesagt, du musst erst ganz unten landen, bevor du dann motiviert bist zum Ausstieg und dann wieder nach oben kommst. Ich glaube, je früher es gelingt, jemanden zu motivieren zu einer Veränderung, umso besser ist das für die Person, umso geringer sind die Schäden.
Warum ist das oft so schwer, diese Selbstmotivation oder die Motivation eines anderen Menschen?
Ja, es gibt da sehr schöne Forschungen zu diesem ganzen Thema. Wie sieht Motivation aus? Also Prochaska und Di Clemente, das sind zwei Amerikaner, die da ein sogenanntes transtheoretisches Modell aufgestellt haben und sagen, es gibt so, sage ich mal, 4 bis 6 charakteristische Motivationsentwicklungsphasen. Die erste Phase ist, dass der Betroffene sorglos ist. Das heißt, es wird alles abgewehrt, was als Problem erscheinen könnte. Ich lasse mir doch nicht einreden, ich hätte ein Problem mit Alkohol. Das ist doch alles in Ordnung. Andere trinken genauso viel wie ich. Das ist doch keine Geschichte. Die zweite Phase wäre dann die Phase des Bewusstwerdens, zu sagen, okay, ist vielleicht doch ein bisschen viel, vielleicht schade ich mir auch, vielleicht ist es nicht so gut, aber noch nicht eine Änderungsbereitschaft, ja, vielleicht auch keine Idee, wie eine Änderung aussehen könnte. Die dritte Phase wäre dann, dass man sagt, okay, jetzt möchte ich was tun, ich bereite mich vor auf eine Änderung, ich lasse mir auch Strategien geben, wie ich das tun kann, dann gehe ich in die aktive Handlung hinein und lande erst einmal in die unzufriedenen Abstinenz. Ja, ich habe meinen Tröster in allen Lebenslagen nicht mehr. Ich habe Entzugserscheinungen durchzustehen. Ich kann Glücksempfindungen nicht mehr erzeugen, weil da erst einmal etwas verloren gegangen ist an Dopaminspiegel. Ja. Und dann muss ich ja über längere Jahre versuchen, in die zufriedene Abstinenz wieder hineinzukommen, wo ich sage, ich habe 100% Lebensqualität ohne Alkohol. Das fehlt mir auch nicht. Also das sind dann Stufen, durch die man auch Personen begleiten kann und sollte und wo es dann zu jeder Stufe unterschiedliche Hilfestellungen gibt. Ich brauche jemanden in der Sorglosigkeit, keine Strategien zu vermitteln, wie er aus dem Alkohol rauskommt, weil das braucht er in dem Moment nicht. Der braucht allenfalls eine Auseinandersetzungsbereitschaft mal mit dem Thema. Ich kann sagen, okay, ich gebe dir mal ein Feedback, was ich wahrnehme. Ich erzähle dir mal, was Alkohol anrichten kann und ab welchen Mengen man das als wie riskant inzwischen einstuft. Ja, das könnte eine Auseinandersetzung geben.
Friedemann, du hast viele Jahre mit suchtabhängigen Menschen gearbeitet. Ich hatte es erwähnt, auf der Insel Fehmarn. Du bist jemand, oder ich kenne dich als jemanden, der damit rechnet, dass Jesus Christus in das Leben von Menschen eingreift. Also Ich glaube, du betrachtest ihn auch als Partner an deiner Seite in deiner Arbeit. Wie hast du das ganz konkret erlebt?
Okay. Also, was ich tatsächlich noch nie erlebt habe in 35 Jahren Suchtarbeit, ist, dass Jesus jemand eine Sucht gegen seinen Willen weggenommen hat. Das ist mir, also gerne kann sich mal jemand bei mir melden und sagen, bei mir war das so, aber ich kenne keinen einzigen von meinen doch schon inzwischen dreistelligen Zahl von Klienten, bei dem das so gewesen ist. Was ich aber, ich sag mal, damit verbindet sich auch etwas. Sucht ist eigentlich verbunden mit einer hohen Ambivalenz. Das heißt, es gibt eine Seite im Betroffenen, der sagt, mir reicht's, ich möchte aufhören, es geht so nicht weiter, ja. Und dann gibt's die andere Seite, die sagt, aber mein Tröster in allen Lebenslagen, ich kann mir nicht vorstellen, darauf zu verzichten, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da vor Jesus ehrlich werden müssen, dass wir uns durchfinden, was Jesus fragt uns an verschiedenen Stellen in der Bibel, ja. Also die Blinden, die auf ihn zukommen, sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich unserer. Oder Jesus sagt, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Und es ist gar nicht so einfach, wenn man Suchtbetroffener ist, auf so eine Frage zu antworten. Ja, ich kann sagen, Jesus, Mensch, ja, es gibt diese Seite in mir, die möchte aufhören. Es gibt die andere, die nicht darauf verzichten will. Hilf mir doch. Ja, hilf mir, mich da durchzukämpfen. Also nur die eine Seite zu verdrängen, führt nicht weiter. Ich muss tatsächlich eine Entscheidung treffen. Und wenn ich diese Entscheidung aber getroffen habe, sage Jesus, ich will daraus. Diese Entscheidung kann auch durch ein geistliches Erlebnis erleichtert werden, indem Gott mir klar macht, dass er das nicht mehr möchte, dass ich das so weiter tue. Ja, dann kann Jesus ein Wunder tun. Das habe ich bei manchen, bei etlichen von Klienten erlebt, dass dann plötzlich relativ leicht geht, dass also gar kein großes Kämpfen mit Entzugserscheinungen oder sonst etwas ist. Das gibt es tatsächlich, dass jemand von einem Tag auf den anderen auf diesen Wunsch, auf dieses Gebet, Jesus, mach mich frei, auch frei wird. Es gibt viele, viele andere, die haben dann trotzdem noch einen mühsamen körperlichen und psychologischen Prozess vor sich. Und da brauchen sie auch Unterstützung und Hilfe, dass also ein körperlicher Entzug erstmal entsteht, gerade beim Alkoholentzug, wenn man das über lange Zeit chronisch gemacht hat, ist das auch so gefährlich, dass man das nur unter medizinischer Begleitung tun sollte. Und den eben auch der psychische Entzug, das heißt, wie komme ich ohne Alkohol im Alltag zurecht? Das ist, sag ich mal, aber auch für die Personen, die durch ein Wunder von einem Tag auf den anderen frei geworden sind, eine wichtige Option, dass man sagt, okay, ich lasse mir trotzdem seelsorgerlich oder psychotherapeutisch helfen, wie ich mit Konflikten anders umgehe, wie ich mein Leben gestalte und so weiter. Ja, das, also all das, was ich bisher mit Alkohol mehr oder weniger weggedrückt habe, damit setze ich mich auseinander und suche mir da auch Hilfen.
Und meine ganz naive Frage, wie gehst du mit Menschen um, die erst einen guten Weg gegangen sind, wo du dich gefreut hast und gesagt hast, wow, hier ist eine Veränderung eingetreten und plötzlich steht wieder jemand vor der Tür und sagt, ich bin wieder voll in die alten Muster reingerutscht.
Dann sage ich, wow, toll, dass du den Mut hast zu kommen. Ja, also wirklich, das ist mir ein Herzensanliegen, weil das ist normal. Also die meisten Leute brauchen eine, wie sich der Alkoholismus über Jahre entwickelt hat, auch eine mehrjährige Phase, wo sie sich da wieder herausarbeiten. Und in diese Phase kommen auch Rückfälle vor. Und das Schlimmste ist, wenn man dann sich schamvoll versteckt und sagt, jetzt ist alles wieder für die Katze gewesen, alles umsonst. Ich kann mich von niemandem mehr sehen lassen, von meinem Therapeuten erst recht nicht, ja. Also das ist ganz schlecht. Deswegen spreche ich tatsächlich nach Möglichkeit mit jemandem in einer nüchternen Phase über dieses Thema. Sag, was machst du, wenn du rückfällig bist, ja? Und da gibt's auch eine Möglichkeit, einen Rückfallvertrag zu schließen. Sagen, okay, wenn ich wieder Alkohol getrunken habe, ich werde die Situation verlassen, in der das passiert ist, ja. Ich werde meine Person des Vertrauens anrufen. Die wird mich nicht verurteilen, sondern die wird sagen, okay, ich spreche mit dir, was dahin geführt hat und ich helfe die Strategie für die Zukunft zu entwickeln, falls solche Sachen sich wiederholen, ja. Und als Vertrauensperson ist da auch wichtig, dass man da nicht verurteilt, weil das ist doch gut, wenn sich jemand meldet und wenn jemand sagt, das ist mir passiert, ich wünsche mir wieder Hilfe.
Und wie sieht es so mit diesen Selbstverurteilungen aus, wenn jemand über Jahre sagt, Mensch, jetzt bin ich sogar Christ geworden, bin mit Jesus unterwegs und ich kann mich selbst nicht im Spiegel anschauen, wenn ich mal wieder sturzbesoffen war?
Ja, natürlich ist das auch sehr schwer. Ja, ich glaube auch, dass es mühsam ist, ein gutes Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten, wenn man so mit so einer existenziellen Suchtproblematik zu kämpfen hat. Ich glaube, da braucht es tatsächlich auch von außen diesen Impuls der Wertschätzung und sicherlich vielleicht auch aus dem Gebet heraus von Gott, dieses ich nehme mich trotzdem an, ich liebe dich, auch wenn du, ja, und dieses Wissen, es ist ja eine Krankheit, es ist ja nicht Willensschwäche, es ist ja nicht Blödheit oder sonst etwas, sondern das ist ja eine anerkannte Krankheit. Man würde sich ja auch nicht schämen, wenn man das Bein gebrochen hat und deswegen nicht zur Arbeit kommen kann, ja?
Okay. Jetzt sind diese Menschen, über die wir sprechen, ja nicht allein in dieser Welt unterwegs. Sie haben Freunde, sie haben Familie, Ehefrau, Ehemann, Kinder. Inwieweit betrifft so eine Sucht diese Menschen mit?
Ja, extrem. Also das ist natürlich klar, wenn Partner von Suchtkranken, die haben mit Duldungsstress und Katastrophenstress zu tun. Ja, also Duldungsstress heißt, ich muss irgendwie aushalten, dass mein abhängiger Partner bestimmte Verantwortungen gar nicht mehr erfüllen kann, sich nicht mehr arbeitet, sich nicht mehr um die Kinder oder den Haushalt. Also ich muss das alles selber tragen. Ja, das muss ich irgendwie stemmen. Und Katastrophenstress heißt dann noch obendrauf kommen immer wieder Katastrophen. Das heißt, ein Anruf von der Polizei oder vom Krankenhaus. Ihr Mann hatte einen Unfall. Jetzt ist er hier. Ich muss sofort reagieren, etwas machen. Ja. Kinder sind in anderer Weise betroffen. Aber die bekommen auch viel mehr mit, als man das oftmals denkt. Oder Eltern von Alkoholabhängigen, die natürlich mit Schuldgefühlen kämpfen und sagen, haben wir irgendwas falsch gemacht, dass unser Sohn oder Tochter auf die schiefe Bahn geraten ist. Also es ist ein enormer Stress, mit dem Angehörige sich rumschlagen müssen.
Gibt es eigentlich Hilfsangebote, beziehungsweise gibt es genug Hilfsangebote für die Angehörigen?
Da gibt es viel. Also ich sag mal, die eine Möglichkeit ist, schlicht und einfach sich an eine Suchtberatungsstelle vor Ort zu wenden und zu sagen, mein Angehöriger trinkt, ich komme nicht zurecht, ich brauche jetzt mal jemanden, der mich berät. Das machen die gerne. Das ist deren Aufgabe und Auftrag und täglich Brot. Da sind die auch kompetent. Die zweite Möglichkeit sind schlicht und einfach Selbsthilfegruppen, ja, also das Blaue Kreuz, aber auch die anonymen Alkoholiker mit ihren Al-Anon-Gruppen, die haben dann eben auch Angehörigengruppen, wo man sich austauschen kann. Und das ist natürlich toll, weil da braucht man nicht lange erzählen und schildern. Die anderen wissen schon, die da drin sitzen, wie sich das anfühlt und was dann eventuell zielführend ist und was aber auch nicht, ja.
Gibt es da so ein paar goldene Regeln, was man tun sollte, wenn man einen Angehörigen hat, der in einer Alkoholsucht steckt? Oder ist das sehr, sehr individuell?
Ja, na, das ist schon, da gibt es schon charakteristische Entwicklungsphasen. Also man sagt so drei Phasen, die ein Angehöriger durchläuft oder eine Beziehung durchläuft. Ja, das eine ist die Bagatellisierung, wo man sagt, ja, alles nicht so schlimm, ja, wird schon wieder gut werden oder sowas. Man macht die Augen zu vor dem Problem. Wenn das dann nicht mehr möglich ist, geht man dann in die Phase des Kontrollierenwollens. Das heißt, ich versuche jetzt den anderen daran zu hindern. Ich schütte den Alkohol weg und hole ihn aus der Kneipe raus oder sonst etwas, ja. Und die dritte Phase ist dann oftmals das Chaos, wo man dann in gegenseitigen Vorwürfen und zerrütteten Vertrauensverhältnissen landet. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass man Angehörige unterstützt. Also es hat einem ja keiner in der Wiege oder in der Schule beigebracht, wie man mit so einer Situation umgeht, ja. Und das kann man sich auch nicht aus den Fingern saugen, sondern da braucht es tatsächlich substanzielle Hilfen. Also ich sag mal so 5 Sachen, die ich sehen würde, die die ich auch Angehörigen immer wieder sage, versorge bitte nicht deinen suchtkranken Partner mit Alkohol oder Drogen oder gib Geld, was dafür verwendet werden kann. Ja, weil sobald ich Geld gebe, sagen wir mal, ich bezahle jemanden eine Fahrkarte zu einem Bewerbungsgespräch, wo er sich bewirbt, ja, jetzt hat er das Geld in der Hand. In seinem Kopf ist aber das Belohnungssystem in dieser Weise aktiv, sagt, ich brauche eigentlich unbedingt jetzt was zu trinken. Und jetzt habe ich das Geld und die Möglichkeit, mein Bewerbungsgespräch, das ist irgendwie viel weiter weg. Jetzt trinke ich erstmal was, ja. Also da muss man wirklich sehr, sehr abwägen, für was gibt man Geld? Kauft man nicht lieber die Fahrkarte für die Person dann selber, gibt sie, drückt sie ihr in die Hand. Ja, das würde ich dann in so einem Fall für deutlich geschickter halten, ja. Zweitens, den Abhängigen nicht zu schützen vor den natürlichen Konsequenzen seines Suchtverhaltens. Also das hat ja auch unangenehme Folgen, wenn ich getrunken habe, dass ich dann vielleicht am nächsten Morgen nicht in der Lage bin, zur Arbeit zu gehen. Ja, und wenn jetzt die Ehefrau beim Arbeitgeber anruft und sagt, mein Mann geht's halt schlecht und kann halt nicht kommen.
Hat gerade Kopfschmerzen heute oder irgendeine
Ausrede. Ja, Kopfschmerzen oder sonst was, ganz genau. Ja, dann, was passiert dann? Im Grunde genommen wird die unangenehme Konsequenz der Trinkerei abgewendet und dem nächsten Trinken steht dann auch nichts mehr im Weg. Es ist natürlich jetzt hoch unangenehm zu sagen, was mache ich denn? Ja, ich habe ja auch Angst, dass das Familieneinkommen jetzt wegfällt oder ähnliches. Ja, aber wenn man natürliche Konsequenzen abbiegt, ist die Motivation, etwas zu ändern, schon gleich wieder wesentlich geringer. Also es gibt also einen konstruktiven Leidensdruck, der durch die Sucht selber erzeugt wird, und den sollte man Betroffenen auch nicht abnehmen. Das heißt, müsste man vielleicht tatsächlich sogar sagen, hör mal, da ich habe deinen Arbeitgeber am Telefon, bitte sprich selber mit dem. Und wenn der Arbeitgeber merkt, er ist da am Lallen, dann wird er vielleicht auch aufmerksam, ja, und sagt, hör mal, was machen wir denn, ja? Und da gibt es schöne betriebsinterne Programme, wie man Alkoholikern helfen kann und sie motivieren kann, ja? Und erst ganz, ganz am Schluss steht die Kündigung, ja? Also das wäre eine verpasste Chance. Das Dritte, das ist jetzt vielleicht das Ungewöhnlichste. Es ist wichtig, dass man positives Feedback und Verstärkung gibt, wenn jemand nicht konsumiert. Also sag mal, der Raucher, der da irgendwo steht, der kriegt natürlich dann ein schlechtes Gefühl, er stinkt schon wieder hier so oder sowas, ja. Aber wird mal einer sagen, hey, du rauchst ja gar nicht. Toll, ja. Du hast jetzt nicht getrunken, ja. Das ist doch prima. Gut ist, wenn man zum Beispiel Aktivitäten plant, die mit dem Konsum unvereinbar sind. Und man dann sagt, okay, hat mein alkoholkranker Mann irgendwelche Sachen, die er gerne macht und die aber mit Alkohol nicht gehen. Ach ja, der ist früher gern Fahrrad gefahren. Also schwer alkoholisiert funktioniert das nicht, ja. Will ich nicht mit ihm meine Fahrradtour vereinbaren? Also etwas muss man natürlich auch selber gerne mögen, ja. Also etwas, was man selber gerne, was mit Alkoholkonsum unvereinbar sind. Wenn man das macht und dann hinterher auch sagt, okay, wenn das gelungen ist, das nach Möglichkeit zu verstärken, zu belohnen, zu sagen, hey, ich fand das so toll mit dir diesen Nachmittag, ich nehme mir jetzt mal eine unangenehme Aufgabe ab oder sowas, weil ich einfach das geschätzt habe, dass du nicht getrunken hast und dass wir was zusammen gemacht haben. Ja, das möchte ich, da möchte ich wirklich mich auf diese Weise mal erkenntlich zeigen. Das sind Dinge, ich sage mal, da geht's dem Alkoholiker besser und dem Angehörigen auch.
Und wenn es dann vielleicht platzt, weil der Ausflug sozusagen den Bach runtergeht, weil der Angehörige wieder getrunken hat. Was hätte das für eine Konsequenz?
Dann muss man auch darauf achten, dass man nicht den Konsum verstärkt. Also dann jetzt zu sagen, ich mache jetzt gute Miene zum bösen Spiel und setze mich trotzdem noch mit ihm zusammen, das würde ich dann eher nicht machen. Dann wird man sagen, hör mal, du hast jetzt getrunken, eigentlich hätte ich gern den Abend mit dir verbracht, miteinander, das möchte ich jetzt nicht, das ist mir auch zuwider, wenn du so eine Fahne hast und dich so verhältst. Ich mache jetzt was Schönes für mich alleine. Heute Abend, ich gehe ins Kino oder besuche eine Freundin oder sonst etwas, ja. Und auch das führt ja dann dazu, dass die Betroffene sich beim nächsten Abend dann überlegt, trinke ich jetzt wieder in dem Maße, dass meine Frau nichts mit mir zu tun haben will, oder möchte ich doch, dass sie mit mir zusammen was macht, oder, ja. Also bis dahin, dass man auch sagt, das habe ich auch schon in den Beratungen gesagt, hör mal, ich möchte nicht, dass du mit mir in einem Bett schläfst. Also wenn du dann nachts aufstehst und kotzen musst oder sonst etwas oder noch schlimmere Sachen passieren, gehst du ins Gästezimmer. Ja,
ja, also auch eine gewisse Konsequenz kann durchaus der richtige Weg der Liebe im Umgang sein.
Ja. Ja, und was man auch tun sollte, sag ich mal, in günstigen Momenten, wo man einigermaßen nüchtern sprechen kann, wo vielleicht irgendwas passiert ist im Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum, was der Person selber peinlich ist und unangenehm ist, dann kann man auch sagen, hör mal, ich würde dir das sehr nahelegen, in eine Therapie zu gehen. Tatsächlich kann ich sagen, dass von den Klienten, die ich in der Drogentherapie hatte, in der stationären, mindestens mal ein Drittel kamen auf Druck von Angehörigen, die also wirklich dann gesagt haben, komm, geh in die Therapie, ich halte das hier nicht mehr länger aus. Aber vielleicht auch positiv, da kannst du etwas Positives erreichen.
Das wäre so meine Nachfrage gewesen. Reicht diese äußere Motivation aus? Oft muss doch da auch was Intrinsisches, also dazukommen, was aus mir selbst herauskommt, oder?
Oftmals nicht. Also ich habe das, auch das würde ich bald sagen, haben wir manchmal gehabt, dass Leute zu uns gekommen sind in die stationäre Therapie und sagen, ja, ich komme jetzt halt, weil ich schrecklichen Ärger habe. Zum Beispiel das Gericht hat mir eine Auflage gegeben oder meine Frau hat gesagt, sie schmeißt mich raus oder so. Deswegen gehe ich jetzt hier in die Therapie. Aber eins sage ich euch gleich, ich werde hinterher weiter konsumieren. Und dann haben wir natürlich uns gefragt, als Mitarbeiter, können wir so eine Person überhaupt nehmen, mit so einer reinen Fremdmotivation, ja? Und dann haben wir dann gesagt, Mensch, die Person ist jetzt 10 Jahre lang wahrscheinlich zugedröhnt rumgelaufen und hat eigentlich noch nie einen längeren Raum gehabt, wo sie mal nüchtern über ihr Leben nachgedacht hat. Diesen Raum möchten wir ihr geben. Also Voraussetzung ist natürlich, dass man in der stationären Therapie auch abstinent bleibt, dass man nichts reinschmuggelt oder sonst etwas, sonst wird man rausgeschmissen. Aber auch wegen Gefährdung von Mitpatienten. Aber dann sich mal auseinanderzusetzen, mal nüchtern zu werden und mal zu überlegen, wie möchte ich eigentlich leben, das gibt dann auch spannende Effekte, ja. Vielleicht kann ich mal eine Geschichte aus einem anderen Bereich dann erzählen. Das ist ein Heroinsüchtiger, an den ich denke. Der war dann im Schluss der Therapie, haben wir Realitätstraining gemacht. Also nach draußen gehen, wie komme ich zurecht? Die meisten sind dann zu ihren Eltern gefahren. Der ist zu seinen Drogenfreunden gefahren. Aber hey, was? Du willst zu deinen Drogenfreunden gehen? Das geht schief. Wir haben gesagt, wir werden dir eine Urinkontrolle verpassen, wenn du wiederkommst, ja, damit klar ist, ob du was konsumiert hast, ja. Er kam wieder, er hatte nichts konsumiert. Und dann haben wir gesagt, okay, erzähle. Und dann hat er gesagt, das war aber eine ganz komische Erfahrung für ihn, als er jetzt also zu seinen Drogenfreunden zurückgegangen ist. Die sind einfach nur den ganzen Tag den Drogen hinterher gerannt. Ob er nun da gewesen wäre oder in China fällt in Zerkreisung, das wäre völlig egal gewesen, was denn das für Freunde wären.
Mhm.
Ja, also da ist er richtig aufgewacht. Ja.
So eine Art Entfremdung. Ne?
Ja, will ich wirklich in dieses alte Leben wieder zurück? Und das war für ihn dann, er war so angekommen, sagt, ja, ich gehe wieder in das alte Leben zurück nach der Therapie. Und da war für ihn der Punkt, wo er sagt, na, das will ich dann doch nicht mehr, ja.
Wie schön, dass auch so etwas möglich ist. Friedemann, du hast jetzt schon hier und da ist so ein bisschen angerissen, das Thema Therapie. Wie sieht denn so eine Therapie eines alkoholkranken Menschen aus? Kannst du uns da mal so ein bisschen einen Überblick geben?
Mhm. Also auch da gibt es jetzt wieder die ganze Spannbreite zwischen ambulanten Beratungen und Therapien und stationären. Ich fange mal tatsächlich mal mit den ambulanten an. Man sagt im Grunde genommen, je mehr Säulen der Identität noch bestehen. Also als Säule der Identität würde ich jetzt mal sagen, eine einigermaßen stabile Gesundheit, eine funktionierende Ehe, ein vorhandener Arbeitsplatz, eine Umgebung, wo jetzt nicht nur konsumiert wird, sondern wo es auch nüchterne Freunde gibt oder sowas, ja. Je mehr das noch besteht, umso eher würde man sagen, das ist vielleicht ein Setting für eine ambulante Begleitung. Da kann man vielleicht auch ambulant schon jemandem gut helfen.
Das heißt, man versucht ihn möglichst in seinem Alltagsumfeld zu belassen, ja?
Ganz genau. In seinem Alltagsumfeld eben, damit er jetzt diese vielen stabilisierenden Faktoren nicht verliert, weil das würde er ja in der stationären Geschichte erstmal nicht mehr haben. Und natürlich geht's ja auch darum, dass du im Alltag den Versuchungen widerstehst, ja? Also dann machst du wöchentliche Termine in der Suchtberatungsstelle oder bei den anonymen Alkoholikern oder sonst etwas, ja, Selbsthilfegruppe. Und darum geht es darum, jemanden quasi im Alltag zu coachen, den Versuchungen zu widerstehen, nicht wieder reinzufallen. Vielleicht auch nach einer, wenn es jetzt chronisch war, der Alkoholkonsum nach der stationären Entwöhnung, dann ambulant weitermachen. So, die zweite Möglichkeit ist dann die stationäre Therapie, Folgetherapie. Das ist, wenn solche Säulen der Identität vielleicht schon zusammengebrochen sind, das heißt, jemand ist gekündigt worden, die Ehe steht auf der Kippe oder ist gescheitert, der Freundeskreis besteht fast ausschließlich nur aus anderen Alkoholikern. Da würde man jetzt sagen, das ist im Alltag eine Überforderung. Wenn jemand da das jetzt schaffen soll, auszusteigen, der braucht erstmal einen geschützten Rahmen, wo keine solchen Rückfallreize sind, wo er sich in Ruhe mit sich selber auseinandersetzen kann, mit anderen, mit Klienten, die auf dem gleichen Weg sind und wo dann auch in Gruppen und mit gegenseitiger Unterstützung etwas getan wird. Ich sag mal, der Charme eines stationären Setting ist, dass man nicht nur Klient ist, nicht nur Hilfsempfänger, sondern dass man auch seinem Mitklienten unter Umständen auch helfen kann an bestimmten Stellen, ja, aus der eigenen Erfahrung und Betroffenheit heraus. Und das gibt einem auch ein Stück weit Wertgefühl zurück, ja, und Handlungsfähigkeit zurück. Das bedeutet, zahlen die Krankenkassen, das bezahlen auch die Rentenversicherungsträger, wenn es um Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit geht. Ich sag mal, in Deutschland ist eine Alkoholentwöhnungsstationäre relativ kurz. Das heißt, man hat 4 Wochen bis 6 Wochen, manchmal sogar noch kürzer. Man sagt, man ist weggekommen im Alkoholbereich von den langen Therapien, weil man sagt, die Bewährung muss dann im Alltag stattfinden. Und eher nimmt man jemand dann noch ein zweites oder ein drittes Mal auf nach Rückfällen und arbeitet das dann mit ihm auf, weil da ganz lange im geschützten Bereich ist dann vielleicht nicht mehr das, was dann den Alltag wirklich weiterhilft. Im Drogenbereich ist es anders, ja, da hat man noch längere Zeit.
Ja, kannst du noch mal so ein bisschen genauer erklären, in diesen 4 bis 6 Wochen, an welchen Stellschrauben arbeitet ihr da so als Therapeuten? Welche Bandbreite hat das?
Also das eine ist schlicht und einfach mal Information über die Sucht, weil viele immer noch, auch selbst Betroffene, sagen, ich müsste mich ja nur zusammenreißen, also ich bin willensschwach, und das ist nicht der Punkt. Also Sucht hat bestimmte Dynamiken und Mechanismen und Sachen im Gehirn, und wenn man als Suchtkranke das einmal verstanden hat, hilft es einem auch ein bisschen weiter zu sehen, wie es einem geht. Und dann natürlich die Frage, was wollte ich denn erreichen mit meinem Suchtverhalten? Also sozusagen, was ist meine Sehnsucht, zu der ich hin wollte mit dem Konsum? Und wie komme ich dahin ohne Alkohol? Also wenn ich jetzt ein Trauma irgendwie beiseite drücken wollte oder wenn ich übermäßigen Stress abbauen wollte oder sonst etwas, wenn es mir um Entspannung ging oder Lebenszufriedenheit, ja, wie schaffe ich das, dahin zu kommen ohne Alkohol? Da würde man jetzt mit einer solchen Person damit arbeiten.
Jetzt haben wir, Friedemann, sehr intensiv darüber gesprochen, über Alkoholkonsum und welche Hilfsangebote es gibt. Lass uns noch mal zu unserem gesellschaftlichen Klima kommen. Wir haben, das zeigen auch die Zahlen, durchaus eine Tendenz, gerade bei jungen Leuten, dass Alkohol nicht mehr ganz so gesellschaftlich anerkannt ist, wie es vielleicht noch vor Jahren oder Jahrzehnten
Gott sei Dank,
war. Ja. Gott sei Dank, ja. Genau, es werden, ich habe gelesen, weniger junge Menschen werden beispielsweise wegen exzessiven Alkoholkonsums in eine Klinik eingeliefert als noch vor Jahren. Dennoch, wie siehst du das? Ist die gesellschaftliche Anerkennung des Glas Biers in der Freundesrunde oder des Glas Weins abends im Lokal einfach noch zu groß? Haben wir da Schieflagen? Du hast es am Anfang gesagt, wir sind unter den Top 10 weltweit beim Alkoholkonsum. Was läuft schief und was müsste sich ändern?
Also das, ich glaube, da brauchen wir tatsächlich ein Umdenken in unserer ganzen Gesellschaft. Es wird Alkohol gehört immer noch im Alltag an ganz vielen Stellen dazu. Wenn ich ein Jubiläum habe, steht da, das ist da der Sektempfang. Zum Geburtstag wird eingeladen, zur Party ist Alkohol dabei. Und man ist immer noch oftmals in einer komischen Position, wenn man sagt, ich trinke nicht. Ja, und muss sich dafür rechtfertigen oder ähnliches. Da brauchen wir wirklich ein Umdenken. Also, dass völlig klar ist, dass das gefördert werden muss, Verringerung des Alkoholkonsums, dass auch entsprechende Maßnahmen getroffen werden, auch seitens der Politik, dass, ich sag mal, im Rauchbereich ist das eigentlich relativ gut gelaufen. Das heißt also, heutzutage ist es mehr und mehr so, wenn man raucht, ist man so ein bisschen, begibt man sich selber an den Rand der Gesellschaft. Ja, das ist, gilt als schmuddelig, als nicht gut oder so etwas ähnliches. Das war vor 15 Jahren auch noch anders und vor 30 Jahren sowieso noch mal viel anders. Ja, das sind aber politische Kampagnen, die dahin geführt haben, dass Rauchen jetzt eigentlich mehr und mehr den Image von Freiheit und Abenteuer verloren hat, und als Problem gilt. Und das hat sich als hochwirksam erwiesen. Das heißt also tatsächlich auch die Zahl der Raucher sinkt, auch gerade unter jungen Leuten. Es gibt natürlich immer die das Vorbild der Eltern haben, die es dann schwer, sich dann schwer tun. Das wird auch noch dauern, aber das ist wirksam. Und dieses Klima dem Alkohol gegenüber, das haben wir noch nicht.
Ja, ich höre heraus, politischer Wille ist nötig und ich möchte dem nochmal zwei Zahlen entgegenstellen, die ich herausgefunden habe. Man geht davon aus, dass jedes Jahr in Deutschland ein volkswirtschaftlicher Schaden von 57 Milliarden Euro durch Alkoholmissbrauch geschieht. Und dem steht eine niedrigere Zahl gegenüber, nämlich 51,3 Milliarden, die Alkoholindustrie in Deutschland umsetzt. Also, wenn man nur mal abseits der Menschen, die natürlich wichtig sind und die in unserem Gespräch im Mittelpunkt stehen sollen, ich glaube, da stimmst du mir zu, Friedemann, mal doch auf die reinen Zahlen schaut, sprechen die auch dafür, dass einiges in unserem Land passieren müsste. Also ich hoffe, uns haben Entscheidungsträger und Politiker auch zugehört hier in unserem Gespräch und sowohl Sie als auch natürlich alle, die sonst mit dem Thema in irgendeiner Weise betroffen sind, können sich gerne bei uns melden beim ERF über die üblichen Kanäle per E-Mail oder auch telefonisch. Wir leiten Ihre Fragen, Ihre Anregungen gerne an Friedemann Alsdorf weiter. Auch ein Feedback allein wäre es auf jeden Fall wert. Friedemann, ganz herzlichen Dank für die intensiven, tiefen Einblicke in dieses Thema. Ich weiß, deine berufliche Laufbahn ist jetzt zeitlich begrenzt, weil du bald in den Altersruhestand mündest, auch wenn man das dir äußerlich nicht zwingend ansieht. Dennoch wünsche ich dir auch da, wo du weiterhin mit Menschen mit Suchtgeschichte zu tun hast, Gottes Segen und ja, viel Weisheit und viel Kraft für deine Arbeit und danke, dass du ja uns diese Einblicke gegeben hast.
Vielen Dank an dich, Oliver.
Das war Friedemann Alsdorf von der Ignis Akademie für christliche Psychologie. Mein Name ist Oliver Jeske. Auch ich darf mich von Ihnen verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.